Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu Radio Free FM am Nachmittag um 16 Uhr in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der Plattform heute ist das Studium Generale und zwar hier in Ulm am Eicher-Scholl-Kolleg. Wir sprechen eine Stunde mit meinem Studiogast über Eicher-Scholl-Kolleg und Studium Generale, alles was hier letztendlich geboten ist. Mein Studiogast heute Nachmittag ist vom Eicher-Scholl-Kolleg, der Herr Dr. Andreas Leucher. Herr Leucher, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf.
Dass Sie den Weg wieder einmal zu Radio Free FM gefunden haben und wir heute eine Stunde lang ein bisschen mehr berichten und erfahren über das Eicher-Scholl-Kolleg. Und ja, ich denke, wie wir es am Anfang ja immer machen in der Plattform, machen wir vielleicht mit Ihnen erstmal eine ganz kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich der Andreas Leucher? Was macht er denn so? Woher kommt er einfach so ein bisschen in Kürze zu sich? Irgendwie ein paar Infos, die Sie gerne den Hörern mal noch geben wollen, damit die ein bisschen wissen, wer denn eigentlich heute da ist.
Ja, mache ich gerne. Also ich versuche es kurz zu halten. Genau, also wie Sie ja schon gesagt haben, ich bin wissenschaftlicher Leiter am Eicher-Scholl-Kolleg. Das Kolleg habe ich 2013 für die VH Ulm aufgebaut an der ehemaligen Hochschule für Gestaltung. Von meiner Ausbildung her bin ich Historiker und Kulturwissenschaftler. Also das sind meine wissenschaftlichen Steckenpferde, wo ich auch meinen Beitrag am Kolleg leiste. Ja, ich glaube, das ist so in Kürze das Wichtigste, was ich zu mir sagen kann.
Sie sind auch echte Ulmer, oder?
Nein, ich komme aus der Stuttgarter Region. Mhm. Mich hat tatsächlich der Beruf hierher gebracht. Ja. Studiert habe ich in Freiburg, in Straßburg und dann in Heidelberg. Und nach Heidelberg kam eben Ulm. Mhm.
Ja, Sie haben schon gesagt, das Eicher-Scholl-Kolleg gibt es seit 2013. Also ist noch nicht allzu sehr lange in historischen Dimensionen gesprochen.
Es ist eigentlich ein sehr junges Kolleg, weil unser zweites Kolleg, was wir hier in Deutschland haben, das Leibniz-Kolleg, das gibt es bereits seit 1946. Also kann man von unserem Kolleg, von einem jungen Kolleg sprechen. Das eigentlich aus von dem, was es bietet und wie es sich entwickelt hat, auch durchaus einen Unterschied zu dem älteren Kolleg in Tübingen hat.
Mhm. Ja, war dann dieses ältere Kolleg dann auch quasi das Vorbild oder hat man sich daran, haben Sie sich auch daran ein bisschen orientiert und gesagt, Mensch, sowas ist eine prima Sache, das wollen wir für Ulm auch? Oder wie kam es da dazu, dass Sie überhaupt den Gedanken gefunden haben, dann so einen Kolleg quasi aus dem Boden zu stampfen?
Ja. Ja, also das Leibniz-Kolleg war schon ein ganzes gutes Vorbild für uns oder spielt auf jeden Fall eine Rolle. Eine Kollegin von mir, die Gesa Kraus, die hatte ihre Tochter am Leibniz-Kolleg und hat es eben bei uns in der pädagogischen Konferenz vorgestellt. Mhm. Und das Konzept hat uns gut gefallen. Wir haben es aber nochmal etwas verändert, weil in Tübingen, da fehlt so ein Stück weit der kreative Bereich. Und diesen Bereich, der ist da unterrepräsentiert oder wird nicht so wirklich beackert. Und wir wollten eigentlich so das ganz breite Studium Generale mit Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und eben auch dem kreativen Bereich. Also bei uns spielt auch Architektur, Kunst, Design eine große Rolle, was natürlich auch zum Gebäude oben der ehemaligen Hochschule für Gestaltung passt. Also perfekt, die legendäre Hochschule. Mhm. Wir haben da wirklich sehr schöne Räume und auch ein sehr schönes Atelier.
Mhm. Ja, wer war denn bei der Gründung denn alles daran beteiligt? Also ich meine, wer hatte jetzt vielleicht die ursprüngliche Idee? Kam die von Ihnen, kam die von anderer Seite und Sie haben sich da mit irgendeiner Gruppe von engagierten Menschen zusammengetan oder wie kam es damals 2013 zu der Gründung? Ich meine, da muss ja irgendjemand auch letztendlich wahrscheinlich die Mittel bereitstellen, die Räumlichkeiten suchen und das irgendwie in die Wege leiten. Ich vermute, dass da einfach schon mehrere Beteiligte irgendwo dann auch zugegen waren,
oder? Ja, natürlich. Also die Idee entstand eben in der pädagogischen Konferenz der Ulmer Volkshochschule. Mhm. Dort wurde das eben vorgestellt. halt und es stieß einfach auf großen Rückhalt. Meine Kollegin, ich war zu der Zeit gerade in Elternzeit für meinen ältesten Sohn, den Jakob. Ich habe es dann quasi über Umwege erfahren und meine Kollegin, die Gesa Kraus und die Hanna Bochnik, die auch für das Contiki mit zuständig war, die beiden haben so das erste Konzept geschrieben. Und nachdem ich kam und gesehen habe, was da entsteht und auch die Kollegen es sehr gern gesehen haben, dass ich mich dafür interessiere und dafür begeister und ich eben auch aus der Wissenschaft komme, als Geisteswissenschaftler habe ich mich tatsächlich gerissen um diese Aufgabe ja. am Eichelscholl-Kolleg. Aber die Idee und die Entstehung kamen tatsächlich aus der VH und es ist ja. eben auch die Trägerin des Eichelscholl-Kollegs.
Das heißt, Sie sind Mitarbeiter eigentlich der VH und sind quasi so delegiert, sag mal, vielleicht in den Außenstelle, die dann irgendein Studium Generale heißt oder sowas. Oder ist das wirklich ganz selbstständig? Oder
nein, das ist tatsächlich...
Weil es schon der Träger
ist? Nö, ja. Also es hat bei uns eine gute Tradition. Wir haben ja die VH, das kennt jeder, aber es gibt diese Submarken wie das Contiki, das ja seine Eigenheiten hat und sein eigenes Konzept und die eigenen Teilnehmer oder die Frauenakademie oder die Gesundheitsakademie, aber alles natürlich unter dem Dach der Mutter der Ulmer Volkshochschule. Von daher ist es einfach auch ein erfolgreiches Konzept, das einfach auch auf diese Altersgruppe richtig zugeschnitten ist.
Das heißt, Sie bekommen dann auch über das Budget, über die VH und wahrscheinlich Sie werden dann auch von der VH einfach finanziell Unterstützung getragen.
Ja, beziehungsweise tragen wir uns tatsächlich selber durch die Teilnahmegebühren, aber natürlich sind wir über die VH natürlich auch kommunal gefördert.
Ja. Und das in der Form, habe ich verstanden, gibt es also dann zweimal und Sie sind quasi jetzt ja also überhaupt in ganz Deutschland die zweite solche, wie soll man sagen, so ein Studium gerade oder solche Institution, ja sagen wir es mal so und damit natürlich hier mal zumindest bei uns im Umfeld haben Sie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen.
Das kann man sagen, ja. Also das es macht sich auch bemerkbar bei unseren Kollegiaten, sagen wir immer dazu, dass sie auch tatsächlich aus ganz Deutschland und zum Teil dann auch aus dem Ausland nach Ulm kommen, was es eben in Tübingen noch in der Breite gibt. Es gibt noch tatsächlich Kollegs, die aber dann nur speziell zum Beispiel für Naturwissenschaften wird man dann halt in Mathematik und Physik auf den Stand gebracht, wie man es im Studium braucht, aber so der Gedanke eines Studium Generales, so wie wir es oder das Leibniz-Kolleg haben, das ist tatsächlich sehr rar.
Auch im Ausland oder ist das ein Konzept, das vielleicht in anderen Ländern in Europa auch existiert oder gibt es jetzt nur auch in Deutschland mit diesen zwei, sagen wir mal, ja, zwei Institutionen oder gibt es das an anderen Orten auch?
Also es gibt nochmal etwas in einer etwas freieren Version das Ganze in Schweden. Und vor allem gibt es das in den USA. Mhm. Also das sind dort die Liberal Arts. Das ist tatsächlich auch so diesem Gedanken geschuldet, quasi so eine umfängliche Grundlage zu haben vor einem Studium. Also selbst wenn man sich irgendwo vertieft in der Medizin oder in einer bestimmten Wissenschaft, dass man einfach dieses Jahr hat, wo auch philosophische Themen, wo Architektur, Kunst, wo man quasi so diesen ganz breiten Horizont hat. Also in den USA ist es tatsächlich gebräuchlich. Mhm,
ja, das heißt, was Sie schon so ein bisschen angedeutet haben, die Zielsetzung ist es, denjenigen, die jetzt von der Schule kommen, noch eine gewisse Zeit quasi noch eine, wie soll man sagen, eine Denkmöglichkeit zu verschaffen oder weitere Einblicke in verschiedene Fakultäten, die eben nicht schulisch in der Form angeboten werden, aber die in Bezug vielleicht auf einen späteren beruflichen Werdegang einfach spannend und interessant sein könnten und man verbreitert sozusagen den Horizont, um nachher denjenigen vielleicht einfach eine bessere Berufsauswahl irgendwo zu ermöglichen oder eine qualifiziertere Auswahl zu ermöglichen.
Ist es so? Das sind tatsächlich auch wieder zwei Aspekte, die da reinspielen. Das eine, was Sie gerade gesagt haben, also erstmal Studiengänge und Berufe, bei uns auch Berufe tatsächlich kennenzulernen. Wir bieten natürlich viele Fächer an, die man aus der Schule nicht kennt, wie Architektur, wie Produktdesign, wie Ingenieurswissenschaften oder wie Kultur- und Eventmanagement. und was es alles gibt. Also wir haben einen ganz breiten Stundenplan, also erstmal die Fächer kennenzulernen, auch durch Exkursionen und Vorträge Berufe kennenzulernen. Das zweite, aber sehr, sehr wichtige und was Kollegiaten auch nach diesem Studienjahr häufig betonen, was für sie besonders war, ist, dass man sich auch über den Tellerrand auch Fächer besucht, die man wahrscheinlich nicht studieren würde. Zum Beispiel haben wir zwei große Philosophiekurse. Ich kenne einen einzigen Kollegiaten aus 8 Jahren, der tatsächlich in Tübingen jetzt Philosophie studiert. Mhm. Aber dieses Angebot nehmen unglaublich viele wahr, weil es einfach der Persönlichkeitsentwicklung, dem Allgemeinwissen, den eigenen Neugierden entspricht. Und es gibt eben Studienfächer oder Kurse, die man belegt, was einen Studientechnik technisch interessiert und andere einfach, um sich weiterzubilden oder Persönlichkeitsentwicklung, könnte man auch dazu sagen.
Mhm. Also eine ganz gute Basis für alle diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was sie sofort nach dem Abitur irgendwo an Studium oder an einfach, was sie machen sollen generell oder vielleicht an Themen irgendwo gerne eben machen möchten, um sich dann in Ausbildung oder Studium irgendwie zu begeben. Einfach ein Jahr vernünftige Weiterqualifikation, ohne schon mal schon mit Prüfungsstress belastet zu werden, ohne jetzt vielleicht schon eine Entscheidung, eine Richtung zu fixieren, sondern einfach ein Jahr lang ein bisschen auch einen breiteren Horizont verschaffen.
Ja, also einerseits sieht man natürlich, dass es den unseren Kollegiaten sehr gut tut, quasi noch ein Jahr diese Entscheidung reifen zu lassen, sich die Fächer anzuschauen und eine Basis auch haben für eine Entscheidung. Also wer weiß denn schon, was macht ein, man kann sich ungefähr vorstellen, was ein Architekt macht oder was macht ein Kommunikationsdesigner? Also es hört sich erstmal gut an, aber man weiß nicht, was es ist. Ja. Und es tut gut, diese Dinge neu kennenzulernen, auch in sich reinhören zu können. Mache ich das aus eigener Begeisterung? Mag ich das? Mhm. Und bei uns ist auch mal ganz, ganz bewusst quasi die Notengebung und die Prüfung rausgenommen, dass man sich darauf konzentrieren kann, an was habe ich denn Freude und nicht darauf konzentrieren, was ist jetzt in dem Fach prüfungsrelevant und wie komme ich da am besten durch, dass ich eine gute Abschlussnote. Ja. Also es ist auch eine ganz andere Art von Lernen, es ist auch eine ganz andere Art, andere Atmosphäre am Kolleg als in der Schule. Das erlebe ich und das erleben, glaube ich, auch die Kollegiaten und die Dozenten als besonders bereichern diese Freiheit, die man eben auch am Kolleg hat.
Da geben Sie natürlich gleich ganz viele Fragen. Erstmal haben wir gesagt, das ist in dem Gebäude der HFG, der Hochschule für Gestaltung, untergebracht. Wie viel Fläche, wie viel Platz, wie viele Studien oder wie viel Vorlesungsräume, wie sind Sie da von der Fläche da ausgebreitet? Also wie viel Platz konnten Sie da bekommen? Oder?
Also, wir haben auf jeden Fall 2 Seminarräume, wo quasi kleinere Seminare, wir gucken auch, dass wir kleine Gruppen haben, in denen man gut diskutieren kann, 2 Seminare, ein wirklich sehr schönes Atelier, das wirklich Freude macht. Dann haben wir noch einen kleinen Vorlesungssaal, wo wir eigentlich unsere Vorlesung machen, der auch so richtig diese Vorlesungssaal-Atmosphäre hat, ist natürlich auch schön, quasi nach der Schule auch so ein bisschen dieses Hörsaal-Feeling zu bekommen. Und dann gibt's noch einen großen Hörsaal, den kann man freiräumen von Tischen und Stühlen. Und da machen wir Veranstaltungen zum Beispiel, wo man Platz braucht. Also zum Beispiel, wir machen auch Theaterworkshops, solche Dinge. Die veranstalten wir da drin. Aber es ist tatsächlich so, wir haben sehr viele Bewerbungen und nehmen mittlerweile bei 65 müssen wir quasi Schluss machen. Und da sind wir schon sehr gut gefüllt mit 2 Seminarräumen, einem Atelier und 2 Vorlesungssälen.
Ja, das heißt, dann sind die ehemaligen HFG-Räumlichkeiten doch von Ihnen sehr gut genutzt. Also da umgekehrt, Sie haben schönes Ambiente fürs Studium, die Studenten natürlich auch, oder Kollegiaten sagen Sie, glaube ich, Studenten sagen oder nicht. Ja,
genau,
also
ist richtig.
Umgekehrt, ja, die Räumlichkeiten sind einfach auch wieder genutzt. Ich weiß nicht, die standen vorher, glaube ich, leer, oder was war da sonst?
Ja, also wir sind natürlich nur in einem Teil des Gebäudes, im anderen Teil ist das HFG-Archiv.
Ja,
Die Ausstellung zu dieser international hoch anerkannten Hochschule. Mhm. Und dann wird es aber auch noch genutzt von verschiedenen Firmen und Büros, die sich auch so ein bisschen mit dem HFG-Geschichte auch so ein bisschen schmücken natürlich. Wir sind die Einzigen, und das bedauere ich manchmal, die Einzigen, die da oben noch Unterricht machen. Es ist eigentlich ein Gebäude, das ist erbaut für die Bildung und für junge Menschen, die sich austauschen. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn. Aber ich bin damit zufrieden, dass zumindest wir da oben quasi nach dem ursprünglichen Sinn dann auch Unterricht machen.
Eben, wollte ich gerade sagen, nach dem ursprünglichen Sinn des Gebäudes und der Umgebung, die ja mal Lehrbetrieb war. Und ein bisschen von dem ist dann auf jeden Fall ja wieder da. Sehr schön. Ja, wie muss man sich jetzt denn das vorstellen? Also, Sie haben schon gesagt, 65 Studenten sind dann immer für ein Jahr quasi so bei Ihnen zum Studium, wenn wir es wollen. Also ein Jahr. Also wer sich jetzt anmeldet, macht dann ab dem Zeitpunkt, ab Oktober, glaube ich, ist es, bis zum Juli dann quasi sein Jahr im Studium Generale.
Genau. Mhm. Also macht ein ganzes Jahr. Das Jahr ist auch traditionell bei Studium Generale so, ist nicht in Semester, sondern in Trimester eingeteilt. Man hat also eine Dreiteilung. Man kann für jedes Trimester seine Kurse entsprechend wählen. Also wenn man im ersten Trimester zum Beispiel Jura besucht und man merkt, oh, das ist staubtrocken, aber mir hat man gesagt, dass Kultur- und Eventmanagement total spannend ist, dann kann man natürlich wechseln. Also so dadurch, dass man dann auch wechseln kann innerhalb den Trimestern, hat man auch die Möglichkeit, eine sehr große Bandbreite an Fächern zu besuchen.
Grundsätzlich kann man sich das aber, glaube ich, ein bisschen vorstellen wie vielleicht ein Schulbetrieb, oder? Das heißt, im Wesentlichen ist die Crew, die Mannschaft, die 65, dann schon immer beieinander, oder? Oder ist das, oder je nachdem, was der eine oder andere sehen will, sind es dann auch mal Gruppenunterricht mit Einzelnen oder wie weit? Also sind die Leute, die 65, die dann präsent sind, dann immer beieinander? Und wie viel irgendwo sind die in Workshops oder auseinander in irgendwelchen unterschiedlichen Lehrveranstaltungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich ist so, dass unsere Kollegiaten ein großes Angebot an Fächern haben und selber individuell wählen können. Mhm. Das heißt, je nachdem, wie man sein Fach wählt, ist man mit anderen zusammen. Ja, also keiner hat den gleichen Stundenplan, jeder hat seinen eigenen Stundenplan. Und es ist natürlich schon so, dass bestimmte Leute ihren Fokus in den Naturwissenschaften oder andere dann wieder in Geisteswissenschaften oder im kreativen Bereich haben. Aber trotzdem sind sie alle zusammen da oben, trotzdem kennen sie sich, also 65 ist auch noch eine Größe, wo man sich kennenlernt, und wir legen auch großen Wert drauf, dass da eine Gruppe wächst. Also jetzt in der ersten Woche, nächste Woche fangen wir an, wir machen erstmal eine Kennenlernwoche mit dem Schauspieler aus Berlin, machen auch verschiedene Exkursionen, Freizeitangebote, ein großer Teil zieht auch hier nach Ulm. Die wohnen zusammen im Wohnheim und gehen dann auch abends zusammen weg. Mhm. Also die kennen sich schon alle und wir gucken auch, dass die tatsächlich so ein Stück weit zur Gruppe werden und dass neben dem Sinnvollen, was man macht, auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Also die erleben auch, glauben ja, sagen zumindest ehemalige, dass man nicht vergisst und indem man auch sehr wertvolle Freundschaften schließt.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja, das denke ich auch wichtig, gerade auch in Bezug auf spätere Vernetzung vielleicht. Wie ist das? Sind dann sehr viele außerhalb auch von Ulm kommen? So habe ich Sie gerade auch ein bisschen verstanden, weil wir haben ja vorher gesagt, das hat doch in Deutschland ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also wie viele sind der Anteil jetzt Ulmer, wie viele sind jetzt aus Baden-Württemberg oder wie viele sind jetzt von weit her gereist aus anderen Bundesländern oder vielleicht sogar Ausland, Fragezeichen. Ja. Also wie international ist quasi die Zusammensetzung so eines Kurses dann?
Ja, also meine Kollegin hat es mir erst gestern erzählt, wie es denn verteilt ist, deswegen weiß ich es ganz gut. Also wir haben jetzt 20 Kollegiaten, die noch mit dem Zug quasi Ulm erreichen können. Die kommen aus Ulm und Umgebung bis Biberach. Und der Rest kommt tatsächlich dann viel weiter her. Also die meisten kommen dann tatsächlich aus Norddeutschland. Manche auch, die dann sagen, sie möchten mal gucken, ob sie sich überhaupt vorstellen können, im Süden zu studieren. Also wir haben viele aus Hamburg, aus Berlin ist auch immer eine große Gruppe mit dabei. Frankfurt ist immer eine große Gruppe dabei. Mhm. Das ist so der große Teil und die wohnen auch zusammen im Wohnheim. Also genau, wenn es 20, dann sind es 45 und aus dem Ausland, das sind dann tatsächlich die Exoten. Mhm. Also wir haben schon aus Kanada, aus wow. Japan, ja. aus letztes Jahr aus den USA, mhm. Immer auch wieder aus Frankreich und der Schweiz. Das sind dann tatsächlich Leute, die in der Schule Deutsch gelernt haben.
Ja.
Und auch mit dem Gedankenspielen in Deutschland zu studieren und dann das so ein Stück weit zu nehmen, um sich das anzuschauen, ob sie sich vorstellen können, in Deutschland zu leben, mhm. in Deutschland zu studieren und sich da auch etwas klimatisieren zu, ja, einfach zu gucken, ob das für sie passt. Und ja. für die ist es natürlich auch gut, es ist eine kleine Gruppe, es ist nicht wie an der Uni, wo man mit 10.000 Leuten recht anonym anfängt, sondern da ist man auch sozial recht gut aufgehoben.
Ja, was ich mich frage, woher wissen dann die im Norden oder eben sogar im Ausland von dem Studium generell? Ich meine, das muss sich ja irgendwie dann schon auch herumgesprochen haben oder irgendwie sind sie international irgendwie mit irgendwie Medien, Social Media so präsent oder mhm. woher wissen die Leute das? Ich meine, 8 Jahre ist ja noch nicht so lange, dass man wahrscheinlich über ja, lange Generationen Erzählungen irgendwo das schon so kundgetan hätte. Ist das Mundpropaganda derer, die schon mal da waren, die es dann weitergeben? Oder wie diese Bekanntheit, wie haben sie das so erreicht, dass das so kommt, dass die so viele weit anreisen?
Ja, ganz unterschiedliche Wege gibt es da. Also es gibt zum Teil auch im Ausland das Wissen, dass es quasi solche Angebote gibt und dass es halt in den USA relativ viel gibt und in Deutschland recht wenig. Aber tatsächlich, die allermeisten finden den Weg ans Kolleg durch Erzählung von Bekannten und mhm. Leuten, vor allem die am Kolleg waren, also durch Erzählung. Also das ist immer das Effektivste. Wir haben auch schon, es gibt Familien, die haben schon alle 3 Kinder am Eichenschollkolleg gehabt, vom ersten bis zum achten Jahrgang. Eben das meiste ist, wenn jemand zufrieden war und dieses Jahr als gewinnbringend empfunden hat und es weiterträgt, das sind dann einfach die häufigsten Gründe, warum sich jemand bei uns bewirbt. Mhm.
Ja, super. Wir haben schon ein bisschen gelernt über die Institution, haben auch schon ein bisschen das Grundprinzip, einfach was wird geboten, aber natürlich auch noch nicht angesprochen, welche Fächer, welcher Form genau eigentlich angeboten werden. Vor allem, vielleicht vorweg würde ich gerne fragen, wie ist denn das? Ich meine, ganz viele verschiedene Fächer, verschiedene Themen, muss ja dann irgendjemand auch unterrichten, der davon eine Ahnung hat. Das heißt, Sie haben dann wahrscheinlich so ähnlich wie vielleicht an der Berufsakademie oder dualen Hochschule irgendwie Dozenten, die dann einfach bestimmte Fächer bei Ihnen stundenweise unterrichten oder wie geht es? Ich meine, Sie werden ja nicht 100 Angestellte, festangestellte Dozenten haben. Oder?
Nee, ja.
Wie ist das? Wie organisiert man das? Also wo kriegt man dann die fachkompetenten Dozenten dazu?
Ja, also wir haben ein ganz buntes Team an Dozentinnen und Dozenten. Also natürlich sind es einerseits Wissenschaftler, Leute, die von der Uni kommen oder von der Hochschule und die eben auch bei uns unterrichten, die probedeutischen Kurse. Häufig haben wir auch die Situation, dass es Leute aus dem jeweiligen Berufsfeld sind, die aber auch noch Lehraufträge an Uni oder Hochschule haben. Also ganz häufig auch im kreativen Bereich, Leute, die ein eigenes Büro haben, ein eigenes Produktdesign-Büro und gleichzeitig quasi an der Hochschule unterrichten. Mhm. Also wir haben eben Wissenschaftler, wir haben Praktiker, die auch Lehrerfahrung haben. In manchen Fächern haben wir auch tatsächlich dann Doktoranden in den verschiedenen Fächern, was auch sehr gut ankommt, weil das sind natürlich noch junge Leute, bei denen das Studium noch nicht so weit weg ist.
Ja.
Und da auch noch gut berichten können und andererseits bei uns natürlich irgendwie auch noch Lehrerfahrung sammeln können.
Ja, ja.
Also ganz unterschiedlich und eben auch Praktika, also in den Ingenieurswissenschaften, in der Architektur, in Pharmazeutik. Es sind dann tatsächlich Leute, die natürlich fachlich und wissenschaftlich Entsprechendes bieten können, aber die eben auch den Horizont öffnen, was es denn für berufliche Möglichkeiten gibt und wie der Beruf danach aussieht und mit was man beschäftigt. Mhm. Und das ist auch so ein Grund, das haben wir jetzt gemerkt, auch im Verlauf der Zeit, haben wir natürlich unser Programm auch etwas abgeändert. Es ist etwas anders wie beim Leibniz-Kolleg, dass die Frage dessen, was man denn beruflich damit macht, doch auch für unsere Kollegstudentinnen oder Kollegiaten eine wichtige Rolle spielt.
Mhm. Vom Grundprinzip, Dozenten aus der Praxis zu holen und vielleicht dann eben für Tage, Stunden oder wie auch immer zu beschäftigen. Das erinnert mich ein bisschen ans Konzept der dualen Hochschule, der früher Berufsakademie. Mhm. Da sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm. Ist das?
Wir haben auf jeden Fall auch Dozenten, die an Berufsakademien unterrichten.
Ja.
Das ist natürlich bei uns etwas anders ist. Es gibt natürlich bei uns die praktischen Fächer, wie man es ja auch eher in der Berufsakademie hat.
Ja.
Aber wir haben auch sehr viele Fächer, die dann halt Philosophie, Geschichte, solche allgemeinbildenden Fächer auch. Ja. Politik ist bei uns ist immer ein großes Thema. Wir haben auch immer sehr politisch aktive Kollegiatinnen und Kollegiaten, die sich auch wirklich für viele politische Themen engagieren, auch hier in Ulm sich überall engagieren. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die auch wichtig sind.
Mhm. Ja, aber vom Grundkonzept, weil Sie sagen, Dozenten, die auch in der dualen Hochschule, ich kenne es nur als Berufsakademie, lehren, also ist ja, zumindest ein bisschen vergleichbar. Ist denn auch dann bei Ihnen das Studium so nach Stunden, so wie es zum Beispiel an der Berufsakademie oder dualen Hochschule eingerichtet ist, dass man sagt, eine Stunde das, dann wieder noch eine Stunde das und dann Mittagspause? Gibt es da auch so einen Stundenrast oder ähnlich wie natürlich da auch in der Schule? Oder wie ist das dann mit Terminierung, mit Pausen, mit Anfangszeiten, mit Schlusszeiten? Wie muss man sich das dann vorstellen?
Also ist tatsächlich immer, dass drei Kurse parallel laufen. Wir gucken immer, dass die nicht wirklich aus dem gleichen Bereich sind. Also wir schauen, dass ein Kurs im kreativen Bereich, einer aus dem geisteswissenschaftlichen und einem aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und wir haben da eben dann auch ein Raster, dass man dann quasi, dass es auch von den Seminaren her passt. Mhm. Es gibt bestimmte Zeiten, zum Beispiel Vorlesungen, die generale Vorlesung, die wir im Hörsaal machen, da sind dann tatsächlich alle 65 beieinander.
Mhm.
Diese Form haben wir natürlich auch die Exkursionen, wo wir uns bestimmte Sachen anschauen, auch Berufsfelder anschauen, Hochschulen, Universitäten anschauen.
Ja.
Das machen wir eben auch an einem bestimmten Termin. Das machen wir vor allem freitags vormittags, dass auch alle die Möglichkeit haben, dort teilzunehmen. Und dann gibt's natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, bei uns die akademische Beratung. Also am Kolleg kann man, wenn man möchte, und da ist man auch eben frei, sich durch einen akademischen Studienberater beraten zu lassen und sich begleiten lassen bei der Entscheidung für Studium beziehungsweise Beruf.
Ah ja, das heißt, das wird auch begleitend dann einfach nebenbei noch angeboten. Ja, und Ferien gibt es dann nicht, oder wie ist das? Sie sagten, es sind Trimester, sind die dann immer am Stück oder können da auch zwischendurch, also gibt es auch was wie Osterferien, Weihnachtsferien oder irgendwie Herbstferien oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, also wir haben auch Ferien, wie es die baden-württembergischen Schulferien sind.
Ja.
Dann gibt es bei uns noch einen Abschnitt zwischen dem zweiten und dem dritten Trimester, da ist eine vorlesungsfreie Zeit, die eigentlich dafür vorgesehen ist, dass man nochmal dieses Jahr geht es 5 Wochen, wenn man die Osterferien mit dazu zählt.
Mhm.
Da hat man dann eben nochmal die Möglichkeit, nach 2 Trimestern wissen eigentlich unsere Kollegiaten, wo die Reise hingeht. Und da gibt es eben nochmal die Möglichkeit, durch ein Praktikum nochmal in das Berufsfeld reinzuschauen und sich sicher zu werden. Genau, das ist dann so terminiert im April.
Mhm. Ah ja, verstehe. Gut. Jetzt haben wir, was organisatorisch angeht, schon ein bisschen eine Vorstellung, wie man sich bewirbt und welche Voraussetzungen wir haben. Machen wir anschließend, wenn wir jetzt über die Inhalte ein bisschen geschaut haben. Vorweg kann man sagen, es gibt ja auch eine Website, wo man dann auch vielleicht nebenbei, während man hier unsere Sendung hört, wenn man ein bisschen Zeit und Lust hat, mal rein surfen kann. Möchten Sie die Adresse von der Website vielleicht ganz kurz auch sagen?
Ja, sehr gerne. Das ist www. ASK-ulm.de. Mhm. Da sieht man eben die Studienfächer. Es sind, es kommen immer noch welche dazu und es verbreitet sich auch immer wieder das Programm, auch je nachdem in den Bewerbungsgesprächen, wenn es noch bestimmte Fächer gibt, die von besonderem Interesse sind. Aber da kriegt man auf jeden Fall einen guten Überblick über die Breite des Studiums generale.
Ja. Ja, und der ist ja riesengroß. Also ich weiß nicht, Sie werden es jetzt vielleicht sogar auswendig im Kopf haben. Wollen wir einfach mal sagen oder sollen wir einfach mal vorlesen, was Sie da alles an Bandbreite Studieninhalten auf der Website stehen haben?
Ja, Sie haben es vor sich. Das sind viele Fächer, wenn Sie es vorlesen, ja, sehr gerne.
Dann lesen wir das doch einfach mal kurz runter. Also die Studieninhalte. Wissenschaftliches Arbeiten. Rhetorik, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Politik, Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, Soziologie, Pädagogik, Literatur, Journalistik, Kulturwissenschaften, Anthropologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften, Kultur- und Veranstaltungsmanagement, Musikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Jura, Natur- und anwendungsorientierte Ingenieurwissenschaften, dann Psychologie, Medizin, Pharmazeutik, Biologie, Chemie, Agrarwissenschaft, Physik, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technik, Kunst und Design. Dann bildende Kunst, Zeichnen und Malen. Mappenvorbereitung, das ist wahrscheinlich Bewerbungsmappen gemeint, oder?
Genau, was? Genau, fürs Architekturstudium, Kunst- und Designstudium braucht man eine Mappe, genau.
Produktdesign, Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Interaktionsdesign, Wahrnehmungstheorie, Fotografie, Architektur, Sprachen. Und dann haben wir hier Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Da haben wir die lange Liste durch. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Was ist denn zum Beispiel Wahrnehmungstheorie? Was
ist das? Ja, das ist eigentlich, als interdisziplinäres Seminar angelegt. Also es macht auch die Kati Quast, die ein eigenes Büro hat. Da geht es um Kommunikationsdesign. Die machen viel für so auch Interface-Design für Daimler und für die Telekom. Mhm. Kommt aber auch quasi aus dem auch von der Hochschule Schwäbisch Gmünd. Da gibt es auch eine Connection dazu. Und da geht es so ein Stück weit um Wahrnehmungspsychologie. Zum Beispiel, warum ist der Mensch geneigt, immer dorthin zu schauen, wo sich irgendwas bewegt. Also wenn man zum Beispiel irgendwo im Bus sitzt oder in der Bahn sitzt, fällt einem das manchmal auf, da ist ein Bildschirm und da tut sich irgendwas und man kann sich fast gezwungen, dorthin zu schauen, weil sich da was bewegt. Wie sehen wir Farben? Wie funktionieren optische Täuschungen? Also wie funktioniert das Sehen und wie sind wir auch als Menschen quasi, als Menschentiere quasi angelegt von der Wahrnehmung, was passiert da eigentlich? Also quasi so Wahrnehmungspsychologie auf der anderen Seite geht es natürlich, wie setzt man das im Design um, im Produktdesign, im Grafikdesign, wie spielt man mit solchen Sachen? Und das ist auch etwas, was zum Beispiel an der HFG gelehrt wurde. Wie kann man auch optische, wie kann man zum Beispiel Transparenz quasi vorgaukeln auf einem Plakat? Also Ottel Eicher war dann, wenn man sich die Plakate anschaut, ein wirklicher Meister drin. Gerade solche Dinge, solche optischen Täuschungen, die bei uns automatisch funktionieren, hervorzurufen. Und genau, jetzt habe ich lange darüber gesprochen, aber es ist immer nicht so gleich. Es ist auf jeden Fall ein interdisziplinäres Thema zwischen Design und Psychologie.
Ja, sehr spannend. Ist Psychologie zum Beispiel auch, fällt mir nur gerade ein, wenn dann in den Läden bewusst bestimmte Projekte oder Produkte irgendwie platziert sind, dass man entweder dran vorbeigehen muss, dass man entsprechend, zum Beispiel gibt es ja einen großen Möbelladen, der zum Beispiel Philosophie hat, man muss überall durchgehen können, damit man quasi alles mal gesehen hat, damit der Mensch vielleicht da auch viel kauft. Ist was auch dann in die Richtung Psychologie, Wahrnehmungspsychologie oder dass man in den Läden, also zum Beispiel das, was die Kinder mitnehmen oder kaufen wollen, sollen, vielleicht dann irgendwie ein bisschen tiefer platziert und was anderes höher und dann irgendwo in der Kasse noch irgendwas. Ist das auch Wahrnehmungspsychologie? Ist das was eine andere?
Ja, das geht schon auf jeden Fall in der Richtung. Ich finde es auch schön als Anekdote aus dem ersten aus dem ersten Jahrgang hat eine Kollegiatin, die eben auch dieses Fach besucht hat und im Kunst- und Designbereich tätig war, hat ein sehr, ja, sehr, sehr guten Job bei IKEA bekommen, die sich quasi um diese Ausstattung der Läden und wie die Läden quasi aufgebaut sein müssen, dass es zum Kaufen animiert. Und genau sowas zum Beispiel ist in so Wahrnehmungstheorie Teil, ja, Teil des Kurses.
Mhm. Oh ja, und klar, das ist etwas, was man üblicherweise in der Schule das so überhaupt nicht mitkriegt, aber was schon natürlich einfach einem, wie soll man sagen, schon hilfreich ist, auch irgendwann mal zu wissen, was jetzt nicht, ja, was ja interdisziplinär oder einfach gut zu wissen ist, sagen wir es mal so.
Ja, und das ist natürlich auch für uns sehr angenehm,
ja,
dass wir keinen Lehrplan haben, den wir irgendwie abarbeiten müssen, sondern dass man recht frei ist und Themen auch behaken kann, die die Kollegiaten gern hören wollen, die einen da irgendwie in das Fach reinziehen und wo man eine bestimmte Begeisterung auch vermitteln kann. Ja. Und das ist eben auch die Freiheit, die man im Kurs hat. Also in Politik wird dann gefragt, ja, was ist das Thema? Was bewegt euch? Über welches Thema möchtet ihr den Kurs machen? Und dann ist es natürlich eine ganz andere Situation als in der Schule, wo ein bestimmter Lehrplan abgearbeitet werden muss und das quasi auswendig gepaukt wird.
Das heißt, das kann da auch je nach Interessensgebiet oder je nachdem, wie sich vielleicht ein Projekt oder ein Thema entwickelt, kann dann auch umstrukturiert, verlängert oder gekürzt werden. Das heißt, man kann ein bisschen adaptieren, so dass es dann im Prinzip auch für die Besucher oder für die Teilnehmer dann eben passt, sagen wir mal.
Ja, also es ist tatsächlich, und es ist auch der große Unterschied zur Schule und leider so ein Stück weit auch zur Hochschule und Universität, das ist sehr stark auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fokussiert. Was sind deren Bedürfnisse? Was interessiert die? Wo kommen die weiter? Also wir schaffen keinen Rahmen. Da kommen Leute und die müssen was ganz Bestimmtes lernen oder was Bestimmtes leisten, sonst sind sie irgendwie nicht gut genug. Ja. Also es gibt nicht diesen Anforderungskatalog in dem Sinne, sondern wir machen tatsächlich, wir denken eigentlich von den Kollegiaten aus.
Ja.
Was brauchen die? Was wollen die? Was interessiert die? Wie wollen sie auch weiterkommen?
Und je nachdem, wie sich Dinge entwickeln, sind sie pro Lehrjahr oder pro Jahrgang auch ein bisschen flexibel. Wenn vielleicht die einen mehr in eine Richtung zielen und interessieren, das sind 90%, die vielleicht Grafikdesign irgendein Interesse hegen und zum Beispiel sich nicht für Jura interessieren, da niemand dabei ist, dann schmeißen sie vielleicht das auch mal um in an Anpassung quasi der Präferenzen, oder?
Ja. Also ein sehr schönes Beispiel ist auch zum Beispiel unser Agrarwissenschaftenkurs.
Ja.
Das hört sich ja jetzt erstmal sehr exotisch an, aber ich habe festgestellt, bei der Generation, die jetzt quasi aus dem Abitur kommt, gibt es ein ganz großes Interesse natürlich an den Themen Umwelt, Klima,
das
ist das
kann
eine,
sich vorstellen. Ja,
ganz stark, aber auch, wie kann ich selber dazu beitragen, wie auch Ernährung spielt da, oder wie werden unsere Lebensmittel produziert, was muss in dem Bereich passieren, dass man da auf einen anderen Weg kommt, ja, und dann muss ich feststellen, das hört sich so exotisch an, aber für diese Generation spielt es eine wahnsinnig große Rolle und ist ein Kurs, der wahnsinnig beliebt ist und auch viele hingehen. Mhm. Genau. Und solche Dinge versuche ich halt zu erspüren und gucken, was ist da, wo sind die Interessen, was können wir dann quasi noch in den Plan aufnehmen oder auch Musikwissenschaft. Also es gibt so viele, die musikalisch interessiert sind, entweder hobbymäßig oder auch tatsächlich ein tieferes Interesse haben, aber die meisten so quasi hobbymäßig und die wünschen sich Musik und jetzt habe ich einen Musikwissenschaftler, der einerseits die Theorie, aber auch wunderbar natürlich die Praxis bedienen kann.
Da fällt mir durch ein, gibt es ja auch Menschen, die sich vielleicht fürs Radio machen interessieren, die also, weil sie sagen, Musik oder Journalistik, das hat ja auch sehr eng irgendwo mit Radio zu tun. Ist das auch irgendwo ein Thema, dass sie zum Beispiel eine Richtung Interessierte haben, die vielleicht auch beim Radio hier mal reingucken wollten oder mal ein Praktikum machen könnten wollten oder umgekehrt sie mit dem Kurs hier auch mal präsent sein wollten?
Ganz bestimmt. Also das ist für viele interessant. Also wir haben ja auch zwei Journalistikkurse. Und ich weiß auf jeden Fall bei dem einen Kurs, da wird dann auch zumindest mal bei einem Thema jemand aus dem Bereich Radio, Hörfunk eingeladen und dann wird auch nochmal der Teil besprochen, weil sonst sind es beide zwei Zeitungsjournalisten, genau, das ist dann der Schwerpunkt, aber klar, das könnte durchaus interessant sein.
Sehr spannend, sehr spannend. Wie ist denn das eigentlich, gibt es dann da auch sowas wie eine Kantine, also wie ist denn dann der Tagesbetrieb, wann fängt man morgens an und wie läuft es, also wie lang abends geht's?
Das ist für alle Kollegiaten unterschiedlich, weil jeder einen anderen Stundenplan hat, aber im Prinzip beginnt der Unterricht morgens um 8.30 Uhr und geht dann bis 16:30 der Unterricht. Und je nachdem, wie man seine Fächer gewählt hat, ist man da oben, manche kombinieren auch quasi unseren Stundenplan mit Vorlesungen an der Universität, also das ist auch möglich, noch ans Humboldt-Studienzentrum zu gehen. Mhm. Manche hören noch Psychologie-Vorlesungen oder Medizin-Vorlesungen oder Wirtschaftsvorlesungen. Mhm. Genau, also das sind ganz, also bei uns ist halt von 8:30 bis um 16:30 Unterricht und je nachdem, wie man gewählt hat.
Mhm. Weil ich eben schon fragte, wie ist es mit Mittagsversorgung? Gibt es da irgendwie eine Kantine oder irgendeine Essmöglichkeit auch in der Nähe? Oder wie funktioniert das, also wenn man sich versorgen möchte?
Ja, tatsächlich hatten wir bis vor kurzem eine Kantine. Oder keine Kantine, sondern unten die Mensa der HFG.
Ja.
Da konnte man sich versorgen. Da haben ständig die Caterer gewechselt. Also ich habe jetzt 4 Wechsel mitbekommen. Mhm. Und mittlerweile, also jetzt im Moment, gibt es keinen Caterer da oben. Mhm. Aber was wir haben, ist erstens, dass sich Leute ihr Essen mitnehmen. Wir haben oben Mikrowelle, Kühlschrank, die machen sich was warm. Was auch sehr häufig ist, weil ja schon ein Großteil zusammen im Studentenwohnheim wohnen, dass sie dann in der Mittagspause runtergehen und sich zusammen was kochen in der Gruppe. Ja, genau. Und vielleicht haben wir bald oder haben wir mal irgendwann wieder quasi ein Caterer, der die Mensa an der HFG wieder betreibt.
Vielleicht hört ja jemand zu, der Interesse hat, dann so ein tolles Engagement zu unterstützen.
Genau.
Ja, also das auf jeden Fall bei Ihnen da oben. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sind wir natürlich on air und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt auch der eine oder andere sagt, wow, das ist was für mich, da möchte ich mich bewerben, da möchte ich mitmachen. Dann, wie funktioniert das überhaupt? Wer kann sich alles bewerben? Was gibt es da? Mindestalter, eine Mindestqualifikation? Gibt es irgendwelche sonstigen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, irgendeiner Weise? Was noch relevant ist zu wissen? Oder zum Beispiel gibt es auch ein Maximalalter? Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, mit 45 daherkommt, der sagt, ich habe jetzt irgendwo einen Job geschmissen und will mich neu orientieren, dürfte der auch. Also was sind jetzt die Möglichkeiten oder beziehungsweise die Voraussetzungen, sprechen wir einfach mal über alles das, was für einen möglichen zuhörenden Bewerber relevant sein sollte.
Ja, also Voraussetzung ist schon mal auf jeden Fall ein Schulabschluss. Den sollte man haben, weil es geht ja um Studium und Berufsorientierung. Bei uns ist es so, dass ich eigentlich jetzt auch zum Beispiel in diesem Jahr alles Leute mit Abitur beworben haben, weil es natürlich sehr stark um Studienfächer geht, aber auch jemand, die oder der sich für Berufe interessiert, kann ans Eichersche Kolleg und sich die Fächer anschauen und auch die berufsorientierenden Exkursionen. Mhm. Genau, also ein Schulabschluss, aber die allermeisten oder jetzt dieses Jahr zum Beispiel alle haben das Abitur da. Wenn man natürlich ein Studium vorhat anzufangen, ist es natürlich, passt es ganz besonders gut. Dann Altersbeschränkung nach oben. Also ich glaube, wir haben irgendwo mal geschrieben 26 oder so. Mhm. Also die allermeisten kommen halt nach dem Abitur. Mhm. Es gibt auch einzelne, die dann noch ein Jahr im Ausland waren. Also ich glaube, das Älteste, was wir bisher am Kolleg haben, waren vielleicht 21 oder 22. Mhm. So ist die Altersgruppe und für das Eichersche-Kolleg eignet sich besonders für Leute, die vielseitig interessiert sind, die dann auch tatsächlich die ganze Bandbreite nutzen möchten, die offen sind noch für verschiedene Wege, ja. Also wenn jemand schon seit seinem 15. Lebensjahr davon träumt, Maschinenbauingenieur zu werden, dann braucht er nicht ans Eichersche-Kolleg zu kommen, sondern dann kann er tatsächlich gleich das Studium beginnen. Mhm. Für jemand, der oder die quasi noch auf der Suche ist und breit interessiert ist das Kolleg
denke ich, so eigentlich die ideale Lösung.
Ja, mit dem Alter kann man nur gerade in Sinn. Also zum Beispiel, ich habe in der Berufsakademie studiert. Wir hatten zum Beispiel auch Leute, wir hatten einen in der Berufsakademie, der war schon beim Einstieg 29, aber der hat SAZ-12 bei der Bundeswehr halt zum Beispiel vorher gemacht und dann halt erst einen Beruf. Aber das wäre bei Ihnen dann ein bisschen schwierig, weil man sagt, 26 wäre dann so halt.
Ja, also hatten wir bisher auch noch nicht anders.
Ja.
Genau, also da muss man auch gucken, so dass die Gruppe dann auch noch irgendwie...
Das noch ein bisschen homogen ist.
Genau.
Ja, genau. Wie ist denn so eigentlich von der Präsenz mehr Jungs, mehr Mädels oder ziemlich ausgewogen oder wie verhält sich das?
Also wir haben tatsächlich, ist der Jahrgang bisher immer überwiegend mädelslastig. Also nicht ganz ausgeglichen, aber doch, vielleicht 40% Jungs, ja. Am Leibniz-Kolleg ist die Unwucht noch viel größer, habe ich von der Kollegin gehört, warum auch immer. Mhm. Ja, also bisher waren alle Jahrgänge so eher weiblich quasi
dominiert, ja, dominiert oder genau. In der Mehrzahl. Ja. Ja. Vielleicht sind die Mädels interessiert, keine Ahnung. Okay. Ja, also auf jeden Fall. Ja, man kann sich dann bis zu welchem Termin unter Belieferung welcher Unterlagen dann bewerben. Also vielleicht, wie geht das jetzt? Also wo muss man zum Beispiel jetzt Unterlagen downloaden, um die auszufüllen, zu schicken? Auf der Website irgendwie bekommt man was oder wie geht das? Und was muss man alles eben dann einschicken? Was brauchen Sie bis zu welchem Termin? Wie geht es dann weiter? Werden diejenigen eingeladen zu einer Vorstellung? Sie wählen dann unter 100 die 65 aus oder wie funktioniert das?
Ja. Also so, man kann sich ab Januar dann bewerben für den folgenden Oktober quasi. Ab Januar kann man sich bewerben. Bewerbungsschluss ist dann Mitte Juli. In der Zeit kann man sich bewerben. Man bewirbt sich, es gibt ja kein Standardformular, sondern man schreibt ein Anschreiben, eine Seite, warum man sich für ein Studium Generale interessiert. Vielleicht auch die eigenen Interessen, in welche Richtung die Interessen gehen, plus einen Lebenslauf. Und dann wird man generell auf jeden Fall zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Genau, in dem dann halt man sich gegenseitig auch kennenlernt. Also die Bewerber, ob denn das, was da angeboten wird, auch das Richtige für sie ist. Also da erkläre ich dann nochmal ein bisschen tiefgründiger, was man sich unter dem Kolleg vorstellen kann.
Ja.
Das ist die eine Seite und für mich natürlich auch zu wissen, passt es, funktioniert es ganz gut, weil ich muss natürlich auch eine Auswahl treffen. Generell ist zu sagen, wenn man schon weiß, man möchte sich für ein Jahr quasi bewerben, für ein Studienjahr, dann ist es gut, wenn man sich sehr früh bewirbt.
Ja.
Dann hat man einfach größere Chancen, einen Platz zu kriegen. Die letzten Plätze, die sind immer schwer umkämpft, weil sehr viele Bewerbungen kommen dann halt kurz vor Bewerbungsschluss.
Ja.
Und dieses Jahr waren es dann 12 Bewerber auf einem Platz. Da wird halt irgendwann dann die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass man noch einen Platz kriegt. Also wenn man weiß, das ist das Richtige für einen, dann einfach früh bewerben. Dann hat man auch sehr gute Chancen genommen zu werden.
Kann man gegebenenfalls auch die Warteliste, wenn wir jetzt in einem Jahr zum Beispiel dann nicht reinkommen, dass man sagt, nächstes Jahr nochmal probieren und in der Zeit, was weiß ich, überbrückt derjenige mit sonst irgendwas, wäre das auch möglich? Oder wenn man einmal abgewiesen ist, dann ist die Tür zu?
Nee, das hat man auch schon mehrmals. Also, dass dann Leute dann quasi gesagt haben, dann möchte ich gern im nächsten Jahrgang mit dabei sein, dann gehe ich jetzt nochmal ein Jahr ins Ausland. Genau, und wenn dann nichts dagegen spricht, dann kriegt man auch relativ früh schon die Zusage.
Ja, und mit Wohnung, Sie sagten, es gibt ein Studentenwohnheim, das ist, glaube ich, irgendwie in der Nähe, oder? Also vom Räumlichen, oder wie ist da die Möglichkeit?
Das ist hier unten relativ zentral, das ist das Sprollwohnheim, in dem die meisten untergebracht sind. Und dann gibt es noch verschiedene Häuser, in denen traditionell die Kollegiaten oder die Kollegiaten-WGs drin sind. Die werden dann immer von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben. Also es gibt Vermieterinnen und Vermieter, die nur an Kollegiaten vermieten, weil sie da ganz gute Erfahrungen damit haben. Genau, und da gibt es also WGs, einerseits hier in der Stadt, aber die allermeisten sind tatsächlich im Sprollwohnheim.
Ja, was man auch dazu sagen muss, natürlich ganz kostenlos die Sache nicht, also ein bisschen kosten tut es auch was. Also man muss sich schon fürs Jahr ein bisschen was zur Seite legen.
Genau, also finanzieren tut sich das Kollegen tatsächlich über die, zum großen Teil über die Studiengebühren. Natürlich ist es auch subventioniert durch die Kommune. Tatsächlich sind wir aber sehr stolz darauf, dass man noch etwas günstigere Preise als jetzt zum Beispiel Leibniz hat. Genau, aber auf jeden Fall der Großteil der Kosten wird dann quasi über diese Jahresgebühr genau gedeckt.
Ja, wir haben noch so ungefähr 2,5 Minuten, so auf die Kürze. Gab es jetzt in den 8 Jahren irgendwie was ganz Besonderes, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, so eine Art Highlights und irgendwie spezielle Erfahrungen, spezielle Projekte oder irgendwas, so was man noch berichten kann, was Spezielles, Schönes, Interessantes, Tolles?
Ja, da gibt es so viele tolle Sachen, die ich da habe. Also tolle Projekte. Wir hatten zum Beispiel tolle Projekte, da ging es um künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da gab es Aktionen hier mit dem Rasmus Schöll, da haben Kollegiaten mehrere Kollegiaten auf einem großen Sessel durch die Stadt getragen und der hat behauptet, hier ist das Zentrum der Welt und man hat es gefilmt, also so ja. Performance-Kunst. Oder wir hatten auch ein ganz tolles Projekt, auch in diesem Projekt. Es gibt ja so einen Übergang von der Bahnhofstraße in die Hirschstraße läuft die ja über. Und da ist auf dem Boden quasi so eine Markierung, ein Strich, wo die eine Straße in die andere übergeht. Das ist quasi die Fußgängerzone. Und dann war die Performance so, dass unsere Kollegiaten auf der Fußgängerzone gelaufen sind, ohne dass man wusste, dass die dazugehören. Und auf diesem Strich sind sie dann alle eingefroren und dann kam dann niemand mehr durch die Fußgängerzone. Das haben wir auch gefilmt. Das war eine richtig schöne Aktion.
Ja, super spannend. Aber tatsächlich, man hört zum Hintergrund schon, unsere Nachfolgesendung möchte schon langsam in einer Minute anfangen. Insofern müssen wir mit unserer Plattform dann auch schon langsam wieder zu Ende kommen. Herr Leuch, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns da waren, der Plattform, und wir eine Stunde gemeinsam über das Kolleg, das Eierschau-Kolleg, sprechen konnten. URL sagen wir noch mal ganz kurz, wo die Menschen noch mal nachlesen können.
Ja, www.ask-ulm.de. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Gerne auch wieder, wenn es irgendwas Neues gibt. Mein Name ist Michael Trost. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Und ja, bis um 17 Uhr geht es weiter im Programm. Bis, ja, Plattform ist heute. Ja, morgen gibt es wieder Plattform. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.